Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 3.4.2026, Karfreitag, Metal Hammer Podcast, Episode 129, für euch am Start, Chefredakteur Sebastian Kessler und
Katrin Riedel aus der Redaktion. Du hast das umgestellt, oder? Du hast zuerst das Datum gesagt und dann die Episodennummer.
Ich glaube, ich habe das früher schon so gemacht, aber zuletzt habe ich es immer getauscht gehabt.
Alles
ich
glaub, ich neu bin jetzt macht der April oder so.
Neu wieder so wie oldschool nämlich. Alles neu oldschool macht der April und ich hoffe, ihr habt den 1. April überstanden, ohne blöd reinzufallen in dämliche Scherze.
Hahaha, ich finde sowas ja überhaupt nicht witzig, ehrlich gesagt. Also Entschuldigung, wer lacht denn über April-Scherze?
Es gibt ein paar, die manchmal lustig sind. Man kann das schon lustig machen.
Sagte entweder, er man, mit grabestiefer Stimme.
Ich klinge ein bisschen erkältet, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es bin. Kann sein, dass das die kalte Luft hier in Berlin ist. Kann aber auch sein, dass es ein Heuschnupfen ist, der aufzieht. Wahrscheinlich ist es beides so ein bisschen.
Oh ja, die miese Zeit zwischen Winter und Frühling, wenn man nicht weiß, warum man aus den Augen tränt und warum die Nase voll ist und warum überhaupt alles.
Ja, wenn alles juckt, weiß man zumindest, ist es Heuschnupfen.
Ja, und mein Fahrrad haben sie mir auch noch geklaut, ne? Endlich in Berlin angekommen.
Ach, scheiße, nein.
Ich hatte mir letztes Jahr zum ersten Mal ein neues Fahrrad gekauft. Zum ersten Mal, weil ich davor einfach immer noch mit meinem fauligen Teenager-Rostlaubenrad gefahren bin. Das haben sie nie geklaut. Ich habe mir nie ein neues Fahrrad gekauft, weil ich immer gesagt habe, logisch, das klauen sie in Berlin. Rate, was sie getan haben. Sie haben es geklaut.
Ungeil, nach einem Jahr. Scheiße, Arschlöcher.
Ja, ne? Aber zurück zum Thema. Es geht ja nicht um Rost, sondern um Metall, Stahl und
sehr,
all das.
Sehr gute Überleitung. Wir werden neben dem Fahrraddiebstahl die weiteren wichtigen Nachrichten der Metal-Welt hier aufbereiten. Außerdem wieder das Album der Woche und haben auch wieder externe Gäste am Start.
Und zwar ist das in diesem Fall Christian Kohle, der Metal-Produzent. Mehr dazu gleich.
Na dann starten wir rein.
Back in Black, das Metal-Update.
Wir beginnen leider mal wieder mit einer sehr traurigen Nachricht. Und zwar ist Manowar Mitbegründer und einziger Gitarrist Ross the Boss Friedman am 26. März von uns gegangen, und zwar im Alter von 72 Jahren. Erst im Februar war ja bekannt geworden, dass er an ALS leidet. Das ist eine nicht heilbare Nervenkrankheit, die zu Muskellähmungen führen kann. Ja, in etwa das, was Stephen Hawking auch hatte, wobei selten ist, dass jemand so lange damit lebt.
Wir hatten im Podcast gefühlt erst darüber gesprochen gehabt.
Ja, umso tragischer die Symptome und am Ende auch die Diagnose haben Ross the Boss sehr mitgenommen. Das konnte man damals eben schon aus seinen Statements herauslesen. Kein Wunder, er musste schließlich auf das verzichten, was er eben am liebsten getan hat, nämlich Gitarre spielen. Fans sammelten in einer GoFundMe-Kampagne sogar noch Geld für seine medizinischen Aufwände. Nun ist der Gute, wie soll man sagen, von seinem Leiden erlöst. Diverse Bands und Musiker, darunter eben auch seine ehemaligen Kollegen von Manowar, haben natürlich anstandsvoll kondoliert. Nach Manowar, den er von 1980 bis 1988 angehörte, also in der goldenen Phase der Band eigentlich, spielte Friedman bei diversen Bands, darunter die nach ihm benannten Ross the Boss. Aber auch Death Dealer, von denen erst im Januar übrigens ein neues Studioalbum namens Reign of Steel erschienen ist. Ob sich dabei jetzt um die letzten Aufnahmen von Ross the Boss handelt, weiß ich nicht, aber zumindest wohl um die letzten, die es aktuell von ihm zu hören gibt.
Meistens sind ja doch noch ein paar Dinge im Keller oder auf Tape oder irgendwo und werden dann kurz nach dem Todesfall oder in der Zeit, in den Jahren, Monaten nach dem Todesfall noch veröffentlicht, gehe ich hier auch fast von aus. So oder so ist es ein schwerer Verlust für die Metal-Szene.
Erneut.
Er war einer der Mitbegründer oder einer Mitbegründer ist falsch, aber einer der strahlenden Sterne der, wie du sagtest, goldenen Jahre des True Heavy Metal.
Ja, schon Mitbegründer.
Ja.
Also einer der Architekten des True Metal quasi.
Das stimmt, diese besonderen Spielart des Heavy Metal.
Ja, wurde auch zuletzt irgendwie schon Aufmerksamkeit und auch ja irgendwie, wie soll man sagen, Zuspruch zuteil. Also er hat sich da mit Ross the Boss, glaube ich, schon wieder gut was aufgebaut. Wir haben ihn ja auch im Metal Hammer Paradise beispielsweise gesehen. Das war schon stark, da waren die Leute auch zu begeistern. aber natürlich auf einem ganz anderen Größenniveau als Manowar, muss man auch zugeben natürlich.
Durchaus, aber er hat sein Ding durchgezogen, so lang er es konnte. Schade, dass die Geschichte jetzt dann zu einem Ende kommt.
Ja, wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.
Und packen natürlich auch noch Songs von ihm und mit ihm in unsere Metal Hammer Podcast Playlist. Gute Nachrichten erreichen uns aus dem hohen Norden. Wacken stabilisiert sich. 2025 haben wir vielleicht zum letzten Mal bis zu den Knien im Wackenschlamm gestanden. Und ich frage mich, haben wir es wirklich genügend ausgekostet und genossen, um fortauf darauf wirklich verzichten zu können?
Also genossen nicht, ausgekostet durchaus. Also ich glaube, es ist Zeit für eine neue Ära.
Und die bricht jetzt an. Und zwar wird es in Wacken ab diesem Jahr ein Plattensystem vor den beiden Hauptbühnen geben. Das haben die Veranstalter jetzt vermeldet, zusammen mit einigen weiteren Verbesserungen des Geländes.
Das ist geil. Plattensystem klingt so, als würden sie vorne so Vinyl auslegen. Das doch hoffentlich bitte nicht.
Vielleicht ist es Vinyl sogar. So richtig authentisch.
Das glaube ich nicht.
Wir legen Vinyl vor der Wacken Hauptbühne aus.
Ich glaube, Stahl war im Gespräch, etc.
Echt, war Stahl? Das habe ich überlesen.
Irgendwo war Stahl im Gespräch. Sag mal weiter, die Leute wissen ja noch gar nicht, worum es eigentlich
geht. Richtig, also das Infield wird eine Abdeckung bekommen, zum Teil. Und zwar geht es um eine 10.000 Quadratmeter große Fläche vor den beiden Hauptbühnen, die mit festen Platten abgedeckt wird. Sowas gab es in Wacken noch nie, betonen die Veranstalter in ihrem News-Statement. Damit, Zitat, wollen wir wetterunabhängig für eine gute Bodenbeschaffenheit in dem stark genutzten Bereich vor der Faster und der Harder Stage sorgen und gleichzeitig den Holy Ground schonen. Alter Journalistenschulentrick. Wann immer es geht, rechne in Fußballfelder um. Ach, es geht um 10.000 Quadratmeter. 10.000 Quadratmeter, das sind umgerechnet 1,4006 Fußballfelder.
Ist das überhaupt viel?
Das ist okay viel. Es gibt so ein Schaubild über die FOH-Türme hinaus noch ein Stückchen und endet wohl kurz vor dem dahinterliegenden Bierstand, wenn ich das da richtig erkannt habe, auf diesem Schaubild.
Sehr gut, also, der Bierstand ist gesichert. Hurra, eine sehr, sehr gute Nachricht.
Ja, der ist gesichert im Schlamm. Also es endet kurz vor dem Bierstand. Man kann bis zu dem Bierstand laufen, muss dann vielleicht nochmal so ein Hüpfer über...
Oh Gott, der Bierstand ist nicht gesichert.
Ja, bestenfalls ist da ja kein Schlamm, sondern Wiese.
S-O-S. Du weißt auch, selbst nach so vielen Jahren Wacken, da ist keine
Wiese. Doch, in einem Jahr ist Wiese.
Den letzten zwei Jahren war da keine Wiese.
Ja, dann heißt es ja aber umso mehr, dass 2026 ein Sonnenjahr
endlich mal sein muss. Das wäre mies, weil dann hätten sie die Bodenplatten umsonst verlegt.
Aber ja, nicht umsonst, weil der Boden wird trotzdem ja geschont, das ist auf jeden Fall gut. Und es kann sich alles schon mal einspielen, um dann vielleicht im Jahr darauf wirklich auch nötig zu sein, weil es dann wieder schifft oder so. So oder so vor der Bühne trockenen Fußes bestenfalls, außer natürlich es suppt von unten durch. Das kann natürlich auch immer passieren. Wer weiß, im schlimmsten Fall. Wer aber Bock hat, im Schlamm zu stehen, seine Schlammpfützen sucht oder schöner noch halt in der Wiese stehen oder liegen oder sitzen mag, um sitzenderweise dann Konzerte vorne auf der Bühne zu gucken, kann das immer noch. Wacken wird nicht zu betoniert, Wacken wird nicht sein Flair des Ackers verlieren, weil alles, was hinter den FOHs ist, ist dann nach wie vor Wiese, Boden, in welcher Beschaffenheit auch immer dieses Jahr im Angebot ist, wie man es dann halt kennt. Aber vorne kann man dann auf jeden Fall besser und vermeintlich und hoffentlich trockener stehen. Man versinkt auf jeden Fall nicht mehr im Schlamm vor den Hauptbühnen.
Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich bin gespannt, wie das vor Ort wird. Also gute Initiative in jedem Fall, weil ganz ehrlich, das konnte man in den letzten Jahren wirklich nur schwer anbieten. Also insbesondere Leuten, die jetzt nicht so gut zu Fuß sind oder sich im Rolli fortbewegen. Das haben die Veranstalter nun offenbar verstanden. Wenn ich das auch richtig gelesen habe, soll das auch nicht nur das Areal vor den Hauptbühnen, also Faster und Harder Stage, betreffen, sondern auch bis zu 80% der Strecke vom Zeltplatz bis zur Wackenplaza.
Ja, wie sie auf die 80% kommen, habe ich nicht ganz gerafft. Es gibt wohl insgesamt 13,5 Kilometer
befestigte Wege.
Befestigte Wege, ja. Stimmt. Und zwar, ich glaube, ich raff's nicht.
Also die Wackenplaza ist ja quasi dieser Vorplatz, ne? Das ist nicht das Hauptareal. Das ist der Vorplatz, wo ganz viele Stände sind, wo die Bundeswehr ist. Das ist das Wacken, das ist das Wackenplaza.
Oh, das ist nicht das Campingplaza. Das Campingplaza ist nochmal dahinter, ja? Es ist verwirrend, ich weiß.
Das geht ineinander über, glaube ich.
Nein, ich glaube, das Infield ist Wacken Plaza.
Echt?
Oh nein, Vorplatz des Infieldes ist Wacken Plaza.
Sorry. Habe ich das nicht gesagt? Okay. Mansplaining im Metal-Emma-Podcast.
Nein, unmöglich. Nein, ich glaube, was du gewomansplained hast, glaube ich, ist, glaube ich, der Camping Plaza. Denn der Wacken Plaza ist der Teil direkt vor dem Infield.
Ja.
Hast du es so erklärt? Dann habe ich männerbedingt nicht
ist richtig egal. Zugehört. Bitte sage noch einmal, wie es richtig gehört. Der Wacken Plaza.
Ich lese das jetzt vor, wie es da steht.
Ja.
Dieses Jahr werdet ihr bis zu 80% der Strecke von eurem Zeltplatz bis zur Wacken Plaza auf den befestigten Wegen zurücklegen können. Von insgesamt gut 13,5 Kilometer befestigten Wegen, die vom Vorplatz des Infields, Wacken Plaza, zu den verschiedenen Campingflächen führen, werden 6,7 Kilometer temporär befestigt sein. Ist dieses erste befestigt dann versehentlich reingerutscht? Weil befestigte Wege muss man nicht mehr temporär befestigen. Naja, das sind 3,7 Kilometer mehr als noch 2025. Zudem ist ein neuer geschotterter Rettungsweg von über 800 Meter Länge auf dem Gelände in Planung. Also es wird auf jeden Fall mehr befestigt sein als in Jahren zuvor. Und zusätzlich noch auf dem inklusiven Campingbereich Wheels of Steel wird es auch nochmal 3500 Quadratmeter befestigten Boden und Wege zusätzlich geben.
Ja, das ist alles ein immenser Fortschritt. Darüber hinaus sollen, glaube ich, noch Hanfschäben, also die verholzten Rückstände von Pflanzenstängeln, als Saugmaterial getestet werden und eben die bekannten Hackschnitzel oder auch Rindenmulch, wie das so schön heißt, ergänzen.
Ich sehe die Leute schon an den Saugspänen saugen, wenn sie wissen, dass
oder
das
Hanf rauchen.
Ist. Ja,
sie rauchen. Nein. Es gab dann auch noch einen kleinen Shitstorm und zwar für den offenkundig KI-generierten Metalhead im Ankündigungsvideo von diesen Hanfschäben.
Oh, den habe ich nicht gesehen.
Ich sag mal so, der wäre auch nicht unbedingt nötig gewesen. Der spielt für das Video und die Informationsweitergabe über diese Hanfschäben nämlich überhaupt keine Rolle.
KI-Schäden durch Hanfschäben.
Richtig, also man sieht da irgendwie so einen futuristischen Wacken 2001, also im Jahr 21, was ist das für ein Jahr dann?
Ach so, 2100 war genau, so ein Wacken-YouTube-Serie, irgendwie auch, die sie gerade fahren.
Ja. Genau, da ist dann irgendwie so ein geiler Luxus-Campingwagen, wo so ein aalglatter, geschniegelter Pseudo-Metalhead irgendwie, wahrscheinlich ein Influencer, rausspringt und sich dann schön in den Moshpit und in den Schlamm stürzt. Dabei gibt es ja eigentlich gar keinen Schlamm mehr. Egal. So wurde das angekündigt und die Kommentare unten drunter sagen, glaube ich, nichts zum Thema Hanfschäben, aber viel zum Thema KI.
Ja, das ist darüber wird sich gerade viel aufgeregt. Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen. Wir haben auch Meinungen dazu, die geben wir bei Zeiten mal raus. Bleibt dran, abonniert diesen Podcast, um ihn wöchentlich weiter zu hören. Irgendwann werden wir unsere KI-Meinungen irgendwie auch loswerden. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass da dünnhäutig reagiert wird bei allem, was mit KI zu tun hat.
Ja, und das aber oft zurecht. Unter dem Strich muss man aber eben festhalten, Wacken versucht, die Bedingungen vor Ort aktiv zu verbessern. Und das ist eine sehr schöne Nachricht für uns alle, würde ich sagen.
Auch mit Lichterketten. Verschiedenfarbige Lichterketten sollen die Hauptrouten auf dem Gelände kennzeichnen, um Orientierung zu verbessern. Eine sehr simple und naheliegende auch Maßnahme, aber eine schön aussehende.
Ich hätte auch noch eine Verbesserung, einen Vorschlag, und zwar gerne auch mit Licht kennzeichnen, Dixie voll, Dixie übergelaufen etc. Auf der Brille ist was passiert oder naja.
Und zwar in den Farben grün, orange und braun.
Genau. Weitere News, kein Podcast ohne Neuigkeiten zu Iron Maiden, na logo. Diesmal dürfen wir euch berichten, dass Blaze Bayley, Sänger von 94 bis 99, noch für die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame nachnominiert wurde.
Oh, schön.
Ursprünglich waren da nämlich nur die folgenden aktuellen und ehemaligen Bandmitglieder nominiert. Natürlich Steve Harris, Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith und Yannick Gers. Zudem natürlich Nico McBrain, aber auch Clive Bird, Dennis Stratton und Paul Di'Anno. Ja, und über das Fehlen von Blaze Bayley aufgeregt hatte sich unter anderem Moderator Eddie Trunk. Maiden waren übrigens schon 21 und 23 für die Aufnahme nominiert. In diesem Jahr sollte es also jetzt wirklich mal klappen. Es würde auch echt gut passen. Schließlich haben ja die Eisernen Jungfrauen 2025 ihr 50. Bandjubiläum gefeiert. Bruce Dickinson will übrigens gar nicht unbedingt aufgenommen. Zumindest hat er in einem Interview aus dem Jahr 2018 mal Folgendes gesagt. Bitte aufpassen. Ich bin wirklich glücklich darüber, dass wir nicht drin sind und ich würde niemals rein wollen. Sollten wir jemals eingeführt werden, werde ich mich weigern. Sie werden meine Leiche da nicht reinkriegen. Rock'n'Roll gehört nicht in ein Mausoleum in Cleveland. Er ist lebendig, atmet. Wenn man ihn in ein Museum steckt, ist er tot. Das ist schlimmer als schrecklich. Das ist vulgär. Zitat Ende. Ja, ich gehe trotzdem davon aus, dass er am Start wäre, wenn das in diesem Jahr passieren würde.
Glaube ich auch, zumal sich ja in eine Ehrenhalle aufgenommen und trotzdem noch lebendig sein und aktiv weiter Musik machen, nicht unbedingt gegenseitig ausschließen.
Ja, aber also
trotzdem, man schießt gerne gegen die Rock'n'Roll Hall of Fame, weil sie zum Teil auch echt doof ist.
Ja, aber ich glaube, es wird dieses Jahr passieren, weil eigentlich spricht alles dafür. Wir waren übrigens gestern beim Pressescreening des Iron Maiden Dokumentationsfilms Burning Ambition, mussten aber ein Embargo unterzeichnen, dass wir noch keine Rezension oder ähnliches veröffentlichen. Da müsst ihr euch also noch so ein bisschen gedulden. In Metal Hammer Ausgabe 6/26 findet ihr dann aber natürlich eine vom Chef höchstpersönlich verfasste Kritik.
Ja, ich bin dran.
Dass wir da waren, dürfen wir sagen, glaube ich. Immerhin hat die Promofirma selbst schon Bilder vom Event gepostet, auf denen zumindest die Leute zu sehen sind, die aktiv ins Kameralicht drängen.
Ja, nur wie es war, das dürfen wir erst später verraten. Bleibt also auch da dran auf unseren verschiedenen Kanälen.
Wir schweigen wie ein Mausoleum.
Wer nicht schweigt, ist Lauren Hart und Arch Enemy. Die haben nämlich am 27. März jetzt ihre gemeinsame Bühnenpremiere gefeiert. Standen zum ersten Mal gemeinsam, also auf der Bühne. Und zwar das Ganze in China, genau genommen in Peking. Und das Publikum hat, wie hätte es anders sein können, sehr positiv aufgenommen und hat es aufgenommen. Auf den Aufnahmen sieht man viele Leute, die es aufnehmen. Es ist wirklich alles voll mit Displays und Handys und alle filmen mit. Und das kommt mir jetzt aber entgegen, weil ich konnte jetzt ein bisschen auch gucken, wie das so klingt und läuft und aussieht.
Und?
Ja, stark. Im Hintergrund große Projektion, also sie verzichten nicht auf Show, sie machen schon immer noch Brimborium. Lauren Hart bangt heftig, schüttelt sich auch mal Wasser über den Kopf, wirkt alles sehr spontan in ihren Bewegungen und in ihren Posen. Ultratiefe Growls, die sie da abliefert, vor allem auch in der aktuellen Single To The Last Breath, wo sie aber zum Finale hin dann auch Klagesang einstreut. Das klingt also echt alles stark. Die Setlist war auch schön, einige sehr frühe Songs neu mit eingestreut. To The Last Breath eben hat Premiere gefeiert am 27. März in Peking. Ansonsten gab es Bury Me An Angel, das sie seit 2015 nicht mehr live gespielt haben, ebenso wie Silverwing. Yesterday Is Dead And Gone hatten sie auch seit 2016 nicht mehr live gespielt. Und sonst so die Hits, die man von den letzten Touren auch kannte mit Elissa. Das Ganze machte Laune, wirkt jetzt bei den ersten Auftritten und den Aufnahmen, die man da sah, nicht mehr nach der riesen durchkonzeptionierten Show, die man so zuletzt in Deutschland, in Europa gesehen hat von Arch Enemy. Aber trotzdem schon immer noch fett, immer noch groß. Und ja, man darf dann gespannt sein, wie das auf den noch größeren Bühnen oder auf den richtig großen Bühnen in Europa, in den Sommerfestivals dann auch wieder wirkt und aussieht und sich bis dahin alles eingespielt hat. So hier und da waren noch so minimale Einsatzprobleme oder so, weil ein paar Leute in den Kommentaren irgendwie auch festgestellt haben. Ich habe das jetzt beim Gucken der YouTube-Videos so nicht krass festgestellt, aber es ist bei der ersten gemeinsamen Show, glaube ich, auch okay, dass man da mal so eine Minisekunde später mit irgendwas dran ist. Es ist nichts, was irgendwie krass aufgefallen wäre, so im Gegenteil, es war echt alles fett, ging gut nach vorne, die Leute gingen gut mit, die Band wirkte irgendwie auch harmonisch miteinander.
Sie hatte auch Spaß, ne? Also sie lacht, ja. Sie strahlt Freude aus, die Fans waren genau begeistert.
Ja.
Klingt
ja
ganz interessant. Total. Alles.
Und bevor es auf die ganz großen Bühnen hier in Europa geht, kommen wir auch hier dann erstmal die kleinen Shows mit der Back to the Root of All Evil Tournee. Das sind zwei kleine Shows, die hier in Deutschland stattfinden. Eine in Berlin, eine in Köln.
Ja, und ich habe mich noch gefragt, warum sie eigentlich jetzt in Peking bzw. in China angefangen haben. Also ist das der C-Markt, ohne böse sein zu wollen? Probiert man sich da erstmal aus, wo es vielleicht halt jetzt nicht ultimativ drauf ankommt, auch, also es soll jetzt nicht blöd klingen, aber
glaube ich nicht, die sind in Asien groß. Also Arch Enemy haben da auch zuletzt schon groß gespielt mit Elissa und das asiatische Publikum hat einen Narren an Arch Enemy gefressen, von daher sind sie schon irgendwie nah an einer ihrer Kernzielgruppen, aber trotzdem natürlich weit weg von Europa, dem Kern Europa, die da irgendwie vielleicht noch kritischer, noch direkter und so drauf gucken. Es ist, glaube ich, schon gut, um sich da warm zu spielen, weil es weit weg vom Heimatmarkt ist zumindest. Ja. So. Es ist ein Kernmarkt, aber nicht der Heimatmarkt. Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, da anzufangen und aber gute Zeichen zu setzen.
Ja, und wir haben ja natürlich trotzdem ein Auge drauf. Aus der Alissa-Zeit sind übrigens 5 Stücke übrig geblieben, habe ich bei Setlist FM gesehen, wenn das so stimmt, wie das da so aufgezeichnet genau ist. Ja. War Eternal vom gleichnamigen Album, The Eagle Flies Alone und World is Yours vom Will to Power, sowie Liars and Thieves und Blood Dynasty von eben diesem Werk.
Ja, schön, dass Liars and Thieves drin geblieben ist. Den mochte ich nämlich sehr gerne auf dem letzten Album. Schön. Da kann man sich doch auf was freuen später im Jahr.
Ja, und apropos Pit.
Cordin and Marsh, Metal Hammer aus dem Pit.
Wir waren auch zuletzt wieder auf Konzerten unterwegs. Andere Teile der Redaktion waren beispielsweise bei den Konzerten von Hellas und Devolve bzw. Blues Pills. Wir waren auch jetzt nicht super hart unterwegs, sondern haben gesehen den Tourauftakt von den Akustikshows von Subway to Sally in der Passionskirche in Berlin. Ein sehr schöner Tourneeauftakt vor einer besonderen Kulisse. Die Tour ist wirklich sehr empfehlenswert. Es macht sehr viel Spaß. Sie haben auch sehr viel Spaß auf der Bühne, wie man da sieht. Und ja, schaut es euch an, wenn ihr unterwegs sein wollt.
Ja, und gerade in der Passionskirche war das eine sehr, sehr schön gewählte Tourauftakt, weil die ganze Szenerie natürlich wunderbar gepasst hat zu einem für ein Akustikkonzert, aber doch recht lauten Konzert. Also es war akustisch, aber es war verstärkt und es hatte Wumms. Und es war jetzt nicht nur die Balladen- und Lagerfeuer-Romantik.
Ja, aber wunderschön auch, wie die Fans mitsingen und die Aktionen mitmachen und so. Also das war ein sehr schönes Miteinander. Und wer kann, sollte es sich anschauen. Die sind noch eine Weile unterwegs.
Aber oft ausverkauft. Daher guckt genau, welche Städte noch Tickets für euch haben.
I want out. Kommende Konzerte.
Ansonsten schicken wir unsere Gesandtschaften demnächst zu diversen Festivals. An Ostern beispielsweise haben wir eine Fraktion beim Inferno in Norwegen sowie eine Fraktion beim Dark Easter Metal Meeting in München. Und natürlich haben wir dann auch noch das Keep It True auf dem Zettel. Das findet ein bisschen später statt.
Und Kollege Gerber war erst am Berg.
Am Full Metal Mountain, richtig.
Beziehungsweise Full Metal Meierhofen.
Oh, Entschuldigung, stimmt.
Wie er mittlerweile heißt, wo er umgezogen ist, nämlich nach Meierhofen. Fand da jetzt zum zweiten Mal statt bereits. Und genau, einen ersten kleinen Eindruck hat Lothar uns bereits geschickt und via Social Media veröffentlicht. Checkt das gerne auf unserem Instagram-Kanal und Details davon lest ihr im nächstmöglichen Heft.
Jawohl, und dann gucken wir doch mal, was sich in den Plattenläden so tut.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Das Album der Woche kommt diesmal von Nervosa aus Brasilien. Die 2010 gegründete Gruppe zeichnet sich ja durch die Besonderheit aus, kann man immer noch sagen, dass ihr nur Frauen angehören. Das ist das Konzept von Gründerin Prika Amaral, die eben explizit Frauen fördern will. Ihre Mission führt leider dazu, dass es bei den Bandmitgliedern relativ viel Schwund gibt. Qualitativ sind Nervosa aber trotzdem weit vorne dabei, wenn es um diesen ja, fiesen, energetischen Stil zwischen Thrash und Death Metal geht. Ich habe die Entwicklung der Band über die letzten 10 Jahre hinweg verfolgt, sie mehrfach interviewt und finde, sie halten sich echt gut und schaffen es auch immer wieder zu neuer Stabilität zu finden, auch wenn wieder jemand abgehauen ist. Aktuell wirkt das Konstrukt aber auch recht konstant. Wer über ihr neues 6. Studiowerk sprechen will, muss eigentlich ins Jahr 2023 zurückblicken, nämlich zur 5. Platte Jailbreak. Auf dieser hat Prika Amaral nämlich erstmals den Hauptgesang übernommen, weil ihr die andauernden Wechsel zu viel wurden. Und auf dem neuen Slave Machine hört man, wie gut sie in diese Rolle hineingewachsen ist.
Ja, sie ist wirklich super reingewachsen, fühlt sich als Sängerin merklich sicherer. Das hört man, es ist wütend, furios, bissig. Tief, aber abwechslungsreich und auch mal mit angedeuteten Klagesangsnoten. Mit Impending Doom geht das Album tonnenschwer los, aber doch von einer federleichten Melodie und einem starken Refrain getragen. Tatsächlich so ein bisschen Arch Enemy-artig, auch wegen dem keifenden Gesang von Prika Amaral. Slave Machine dann zeigt die weniger schwere, sondern mehr wutentbrannt fetzende Seite von Nervosa. Hier rückt der Thrash Metal mehr in den Vordergrund, ultraschnell flirrende Soli mit eingestreut, dazu galliger Gesang und erneut ein sauber herausgearbeiteter, starker Refrain, der aufmacht und den Song größer macht dadurch. In einem ähnlichen Fahrwasser bewegen sich The New Empire, das mich so ein bisschen an Legion of the Damned erinnert, und 30 Seconds, wo auch der Klagesang mehr in den Vordergrund rückt. Beast of Burden und vor allem Ghost Notes sind mächtige Mid-Tempo-Banger, gerade letztgenanntes, also Ghost Notes, wiederum mit einem mächtigen Refrain, das eine leicht epochale Note hat und mich an Hypocrisy erinnert, wenn die noch eine Prise Groove-Metal-Gitarren mit reinmischen täten. Der Abwechslungsreichtum wird in diesem Song auf jeden Fall auch sehr eindeutig vorgeführt im zurückgenommenen Zwischenteil, wo eine Bassgitarre den Song trägt und dann ein melodisches, dramatisches Gitarren-Solo losgeht. You Are Not A Hero ist grundsätzlich auch so in einem ähnlichen Fahrwasser unterwegs, aber mit einem gewissen Rock'n'Roll-Schunkel-Groove drin. Dazu ein starkes melodisches Gitarrensolo und aber auch ein finsterer Slayer-Zwischenteil. Hate hat auch so einen gewissen Rock'n'Roll-Faktor, erinnert so ein bisschen an teuflische AC/DC oder auch so Six Feet Under oder Blood God, also so in Death and Roll kommt er irgendwie zum Vorschein. Insgesamt hat Slave Machine 12 Songs und ab der Hälfte des Albums stellt sich so ein gewisses Wiederholen mancher Muster ein. Man hat so das Gefühl von, das kenne ich jetzt so ähnlich schon und hier hätte man ein bisschen mehr Gas geben können vielleicht auch, aber trotzdem alles auf sehr hohem Niveau und doch mit genug Abwechslung und eigener Identität in jedem Song, um mit anhaltendem Hörspaß und Aufhorchmomenten durch das Album zu tragen.
Ja, in der Tat. Kurzer Einschub, du hast gerade Hypocrisy genannt, die sind natürlich auch gerade noch auf Tour. Aber zurück zu Nervosa. Schöner instrumentaler Einstieg ins Album. Doch im ersten Song, Impending Doom, geht es dann auch schon wirklich ordentlich zur Sache. Also toller, packender Refrain mit starker, sehr melodischer Gitarrenarbeit und bitterbösem Gesang in ganz unterschiedlichen Tonlagen. Also mal fauchen, mal krächzen und so weiter. Diese beiden, ja, wie sagt man, Kernkompetenzen setzen sich eigentlich auf dem ganzen Album fort. Der Titeltrack, also stürmisch dahin, birgt im Refrain aber auch überragende Riffs und klar intonierte Passagen. Ghost Notes bietet tolle melodische Wendungen und in You Are Not A Hero bauen Nervosa mit so tief gestimmten Gitarren so eine richtig derbe Wand auf, kriegen aber auch noch ein schickes Solo unter. Auch was in Stücken wie Hate oder The New Empire an der Gitarre passiert, kann sich echt hören lassen. Und mit 30 Seconds und Crawl For Your Pride serviert die Band dann nochmal zwei echte Highlights in der zweiten Albumhälfte. Also so sehr fällt die gar nicht ab, würde ich sagen. Klar, es ist dann viel, was man schon gehört hat, aber es kommt auch nochmal ein bisschen was anderes. Gerade diese beiden Stücke enthalten auch nochmal wirklich gekonnt eingeflochtenen Klagesang, der in seiner ungewöhnten Höhe auch nochmal eine neue Note einbringt. Das Werk flacht dabei nicht ab, würde ich sagen. Insbesondere das vorletzte Stück, The Call, finde ich nochmal ziemlich stark. Interessant ist übrigens auch, du hattest das erwähnt, es sind 12 Tracks. Das ganze Album hat aber nur 43 Minuten, eine sehr gute Länge in meinen Augen.
Das stimmt, ja.
Die Songs sind dementsprechend relativ kurz, alles so zwischen 3 und 4,5 Minuten. Und in dieser Zeit haben Nervosa dann in der Regel auch alles gesagt. Nicht jeder Song ist gleich stark, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch ziemlich begeistert von diesem Album und der in meinen Augen wirklich auch sehr gelungenen Balance aus Härte und Melodie. Im Heft Soundcheck kam das für ein derart hartes Album übrigens auch ganz gut an. Also das war, glaube ich, in den Top 10 oder kurz davor.
Ich glaube, es war Platz 9, bilde ich mir ein, ja.
Ja, wer thematisch tiefer einsteigen will, und das lohnt sich hier übrigens durchaus, kann sich gerne das Interview in unserer aktuellen Printausgabe vornehmen.
Ja, ich hoffe, dass die Band jetzt auch weiterhin stabil bleibt, weil in der Form, in der sie gerade ist, hat sie eine aussichtsreiche Zukunft vor sich,
würde ich meinen. Live-Termine habe ich leider jetzt nicht so viele gefunden, insbesondere nicht in unserem Kreis, aber ich hoffe, da kommt einfach noch was nach. Ist auch gerade, glaube ich, nicht so einfach auf Tour zu gehen.
Und für euer Notizbüchlein weitere Alben, die heute erscheinen oder auch gestern erschienen sind, weil heute ist ja Feiertag. Übrigens, heute schön leise Musik hören. Es ist stiller Feiertag. Ab morgen könnt ihr wieder Krach machen.
Ups.
Das neue Album von Sun, beziehungsweise Sun-O, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, erscheint heute und heißt genauso wie die Band. Außerdem gibt es was Neues von Corrosion of Conformity mit Good God, Bad Man mit 2 A. Und Green Carnation setzen die Dark Poem-Reihe mit Part 2 Sanguis fort.
Ja, und Non Est Deus erscheint auch noch.
Das stimmt, mit dem Album Blessings and Curses, eine Band, ein Projekt aus dem Kanonenfieber-Umfeld.
In der Tat.
Lest mehr dazu in der aktuellen Metal Hammer Ausgabe oder online auf metal-hammer.de. Die schönere Übersicht habt ihr natürlich im Heft.
Ja, da reden wir auch mit ganz vielen Leuten über ihre neuen Alben, lassen alle möglichen Leute zu Wort kommen und das wollen wir natürlich auch hier im Podcast tun.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Und im heutigen Interview begeben wir uns mal hinter die Kulissen und widmen uns einer Veranstaltung, die am 24. und 25. April im House of Music in Berlin stattfindet. Und zwar ist das die Metalcon, eine Fachmesse für Produzenten, Musiker und eigentlich jeden, der sich für Metal interessiert. Gesprochen habe ich darüber in einem Podcast-exklusiven Interview mit dem szenebekannten Metal-Produzenten Christian Kohle. Ja, wir sind heute beim Metal Hammer Podcast zugange mit Christian Kohle aus dem Kohlekeller-Studio. Hallo Christian.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. In der Metal-Szene kennt man dich ja seit über 25 Jahren als Produzent. In deinem Kohlekeller-Studio waren schon viele namhafte Bands zu Gast, zum Beispiel Powerwolf, Disillusion, Benighted, Hämatom, Electric Callboy und viele mehr. Wie bist du eigentlich selbst zum Metal und später dann zu diesem Job gekommen?
Ich habe, glaube ich, mit 9 Jahren angefangen, Metal zu hören, als ich die Warlock-Platte Triumph and Agony von einem Kumpel bekommen habe. Und dann dachte ich, wow, das ist ja wie Star Wars als Musik und bin seitdem nicht davon weggekommen. Bin dann wie die meisten Produzenten Musiker erstmal geworden und wollte eigentlich selber Rockstar werden, um dann irgendwann zu merken, oh, das Studio ist vielleicht doch der richtige Platz für mich und nicht die Bühne. Und ehe ich mich versah, habe ich dann angefangen, eben andere Bands aufzunehmen im Nachbarproberaum und so weiter. Und irgendwann wurde es mein Beruf. Und ich habe eigentlich nie irgendwas anderes außer Metal gemacht in meinem Leben, muss ich sagen.
Sehr schön. Wer kann das schon von sich behaupten?
Ja. Zumindest beruflich, ja.
Ja, was hat dich denn daran gereizt, an diesem ganzen Thema Produzieren, Sound und so weiter?
Ja, live ist halt hauptsächlich Energie und der Moment, also wenn du live spielst, Adrenalin und ja, Energie, das ist toll, aber es ist auch flüchtig und geht vorbei. Und Studio ist so das Gegenteil, da hat man die Zeit, am Detail zu arbeiten und gleichzeitig was für die Ewigkeit zu erschaffen sozusagen. Und da habe ich immer gemerkt, da gibt es einfach Leute und Bands und Musiker, die sind richtig gebaut für dieses Tourleben und die Energie und die Show. Und ich war eher der Tüftler, der stundenlang am Detail feilt und sich darüber freut. Und war dann der richtige Ort für mich.
Ja, das ist doch schön, wenn man da seine Bestimmung auch gefunden hat.
Ja, ja.
Vor allem soll es hier um die Metalcon gehen. Die findet am 24. und 25. April im House of Music in Berlin statt. Das Ganze ist eine Messe für Musiker, Produzenten und Toningenieure, die jetzt zum zweiten Mal stattfindet, zum ersten Mal in Berlin. Was ist denn die Grundidee dieses Events? Kannst du uns das zusammenfassen?
Ich versuche es zumindest. Also ich glaube, sowas gab es noch nie in Deutschland oder in Europa. Wir versuchen eigentlich, alle Metal-Musiker und Metal-Produzenten zusammenzubringen, egal ob Hobby-Mucker oder ambitionierter oder schon selbst Leute, die in großen Bands spielen, egal ob Home-Studio oder auch Profis. Und wir haben 2 Tage vollgepackt mit geilem Content sozusagen. Wir haben viele Räume, viele Bühnen und da geht es im Großen und Ganzen um Sound und um von Gitarren-Sounds und Schlagzeug-Sounds übers Produzieren. Aber die Idee ist natürlich auch, dass man sich trifft, dass alle mal zusammenkommen, die sich für den Klang von Metal interessieren.
Das gibt's ja nicht so häufig, wie du gesagt hast. Grundsätzlich, Produzenten agieren ja oft eher im Hintergrund. Warum ist es euch denn wichtig, diesen Beruf auch mehr ins Rampenlicht zu rücken, auf seine Wichtigkeit aufmerksam zu machen und sich da vielleicht eben mit Fachkollegen darüber auszutauschen?
Erstmal, weil es einfach Spaß macht. Wie gesagt, man sitzt so ein bisschen im stillen Kämmerchen und trifft sich eigentlich nie, im Gegensatz zu den Live-Kollegen. Das ist schon mal ein Nachteil. Aber es geht gar nicht mehr unbedingt um diesen traditionellen Produzentenberuf, weil heutzutage hast du eigentlich in fast jedem Musiker einen kleinen Produzenten. Also selbst bei großen Bands ist es so, dass die oft ihre Gitarren heutzutage selber aufnehmen zu Hause. Jeder Hobbymusiker ist eigentlich so ein bisschen so ein Self-Recording-Artist, nennt man das heute. Das heißt, es verschwimmt total. Und wir wenden uns eben an alle, die da irgendwas machen. Also von dem Gitarristen, der zu Hause mit dem Laptop seine Gitarren aufnimmt, bis hin zu jetzt Profis wie mir Und weil da gibt es einfach unglaublich viel zu lernen. Und dafür haben wir dann ja auch illustre Gäste eingeladen, die das dann da zeigen können.
Zu denen gleich. Dumme Frage, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn jetzt ihr Profis quasi euer über Jahrzehnte erlerntes Know-how an die in Anführungsstrichen Amateure weitergebt, die dann alles quasi bei sich im Schlafzimmer produzieren können?
Also ich mache das schon lange und habe das auch
Auf
am Anfang
YouTube, ne?
gedacht. Auf YouTube auch, genau, aber ich wurde irgendwann mal eingeladen, da hatte ich eine Platte von Aborted gemischt und dann sollte ich in Amerika irgendwie zeigen, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich auch gedacht, oh, wenn ich jetzt alles zeige und so, dann können das ja alle, was natürlich Quatsch ist, ja. Es ist total hilfreich zu erfahren, wie was geht, aber das ist wie wenn dir einer erklärt, wie man Fahrrad fährt oder wie man Ski fährt. Du musst halt dann doch ein paar hundert oder tausend Stunden dann machen, um das Level zu erreichen, aber es ist halt eine unglaubliche Hilfe, wenn man das heute auch noch aus erster Hand von irgendwelchen Star-Produzenten gezeigt bekommt. Als ich angefangen habe damals, also ich will das nicht klingen wie meine Oma, aber dann saß ich eben in meinem südhessischen Dorf und musste mir irgendwie selber zusammenfummeln ohne Internet, wie das gehen könnte. Und das ist schon geiler, wenn man das heute kann und so Leuten über die Schulter gucken kann.
Definitiv. Du hast gesagt, das haben sich mehrere wirklich sehr namhafte Produzenten angekündigt. Beispiele Charlie Bauerfeind, Jens Bogren, Jakob Hansen, Moses Schneider, Joost van der Broek. Who is who der europäischen Produzentenszene, würde ich mal sagen. Es wird diverse Panel-Talks und Masterclasses geben. Kannst du denn unserer Hörerschaft da so ein, zwei Beispiele geben, mit was da so genau zu rechnen ist?
Gerne, gerne. Also es ist total viel und auf mehreren Bühnen und mehreren Räumen gleichzeitig. Man kann zum Beispiel, keine Ahnung, Jakob Hansen zuschauen, der zeigt, wie er die aktuelle Single von Arch Enemy gemischt hat. Also die hat er gerade gemischt, er bringt die Spuren mit, öffnet die Session, zeigt, wie hat er den Gitarrensound gemacht, wie hat er die Drums gemischt, wie hat er das alles behandelt. Also super interessant, man kann ihm Fragen stellen, man kann ihm eben ja über die Schulter schauen. Parallel gibt es aber auch so Sachen wie, dass zum Beispiel Christoph von Annie's Okay spricht darüber, wie managt man oder wie organisiert man heutzutage eine Band und braucht man eine Plattenfirma oder nicht oder wie läuft das und gibt da Tipps. Und also dann gibt es, keine Ahnung, der Ex-Aborted-Gitarrist Mendel aus Holland, der zeigt, wie man mit Software zu Hause coole Gitarrensounds hinbekommt. Ich werde auch da sein und habe so ein kleines Studio aufgebaut, wo ganz viele Gitarrenamps stehen und Gitarrenboxen und da kann jeder seinen eigenen Gitarrensound irgendwie reampen und selber machen. Es ist total viel. Wir haben auch ein Konzert am Freitagabend, da spielt eine Band, die haben wir noch nicht offiziell angekündigt. Es ist wirklich total viel, sowohl was so Bandpromotion, Organisation, Business Management angeht, als auch was Tontechnik angeht, als auch was einfach Gitarren angeht. Achso, ich habe noch gar nicht ganz wichtig, wir haben auch noch 20 Räume, 20 einzelne Räume, so Art Proberäume, wo verschiedene Hersteller noch ihr Equipment zeigen. Also da können die Leute ausprobieren, was Mikrofone, Gitarrenverstärker, Software, Studio-Lautsprecher, alles mögliche. Also da sind, glaube ich, 40 Marken noch dabei, die ihren Kram zeigen. Eigentlich ist es viel zu viel. Aber
ihr habt ja auch 2 Tage, aber klingt nach 2 sehr vollen Tagen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, also schon so ein bisschen auch so Ansatz, so eine kleine Musikmesse eigentlich quasi.
Genau, genau. Musikmesse, aber nur ohne den ganzen Scheiß, den es auf einer Musikmesse gibt, sage ich immer. Ich gehe auch immer auf die Musikmessen und da ist auch ziemlich viel Zeug, das man gar nicht sehen will. Und diesmal gibt's nur das schöne Zeug und auch noch gefiltert für den Metal-Bereich. Also klar, vor allem geht's da um Gitarre und um Schlagzeug und Gesang. Ich glaube, das wird geil. Also vor allem, weil halt die Produzenten eben alle da sind und auch ein paar Musiker da sind und man einfach an die rankommt und mit denen quatschen kann und einfach sagen kann, ey, wie machst du denn das oder das? Ach so, ganz wichtig, man kann auch seine eigenen Mixes mitbringen und dann gibt's jeden Abend eine Session, wo dann Jens Bogren da sitzt und hört sich dann den Mix der Leute an und sagt, ich würde das und das ändern oder verbessern und so weiter. Also man bekommt auch ein Live-Feedback, wenn man sich traut.
Also es ist natürlich in erster Linie eine Fachmesse, aber ich höre raus, es können auch normale Metal-Fans vorbeischauen.
Das auch, genau. Abends gibt es auch, wie gesagt, lauten Metal und Bier. Aber ich glaube, jeder, der einfach selber sich ein bisschen für Sound interessiert oder selber Gitarre spielt oder selber ein bisschen aufnimmt, da fängt es schon an. Also dann kann man schon da hingehen und ich glaube, dann lernt man total viel und hat total viel Spaß. Und bis hin zu ja, wirklichen Profis ist für alle was dabei.
Ihr greift dabei auch andere Debatten und Entwicklungen im Metal-Business auf, zum Beispiel das Themenfeld Analog, VS Digital oder auch der Umgang mit Social Media. KI scheint dagegen kein Thema zu sehen, habe ich jetzt in den bisherigen Panels gesehen.
Nee, haben wir noch nicht. Ist auch noch nicht so vorgedrungen, muss ich sagen, in die Metal-Produktionswelt. Man muss auch sagen, dass im Metal auch vieles im Vergleich zu, ich sag mal, zur Popmusikproduktion noch ziemlich oldschool und ziemlich analog läuft. Also viel von dem Equipment, was da gezeigt wird, zum Beispiel Stichwort Gitarrenamps und so weiter, ist ja eine uralte Technik, so eine Röhrentechnik. Aber der Metal-Gitarrist ist da in einem angenehmen Sinne konservativ. Der will weiterhin Krach machen, der will weiterhin, also manche von denen wollen weiterhin so ein Equipment nutzen. Heutzutage kann man viel Schlagzeug programmieren und das wird bei so ziemlich jedem Musikstil so gemacht. Im Metal geht es eben noch viel mehr darum, dass wirklich jemand Schlagzeug spielt. Das Thema KI wird ein Thema werden, aber der Metal ist am wenigsten bedroht von allen Musikarten, würde ich sagen.
Das ist eine gute Nachricht, womöglich.
Ja, ja.
Wie habt ihr denn grundsätzlich dieses sehr umfangreiche Programm zusammengestellt? Also welche Gedanken haben euch da geleitet und was treibt euch da gerade um?
Wir dachten vor allem, dass wir eine Vielfalt haben wollen. Also einmal den Musiker ansprechen, einfach den Gitarristen, der zu Hause sitzt und sich irgendwie aufnehmen will oder einfach einen coolen Gitarrensound hinbekommen will oder seinen Gesang aufnehmen will oder seinen Bass aufnehmen will. Aber eben auch den wirklichen Produzenten, der am Detail tüftelt. Außerdem wollten wir so eine Vielfalt der Metal-Genres haben. Also wir haben dann Charlie Bauerfeind, der hat dann mit Motorhead und Halloween und Blind Guardian gearbeitet. Und Christoph arbeitet mit Anything's Okay, was jetzt viel moderner ist. Und Jens Bogren ist vielleicht irgendwo dazwischen. Und dass man wirklich abdeckt, sag ich mal, von Power-Metal bis Extreme-Metal und modernes Zeug, da alles drin zu haben und alle anzusprechen, egal ob man jetzt Death-Metal-Fan ist oder Thrash-Metal-Fan. Thrash-Metal, genau, der Jens zum Beispiel bringt die neue Creator-Platte mit, die hat er gemischt und da zeigt er, wie er das gemacht hat. Also da sollte eigentlich für jeden Geschmack was dabei sein.
In der Tat. Besonders spannend finde ich als Fan natürlich vor allen Dingen 15 Years of Creator from Horse to Crushers mit Jens Bogren und Moses Schneider.
Stimmt, genau. Sehr zwei cool, verschiedene Platten, sehr verschieden gemacht. Genau, Moses Schneider ist auch so ein Typ, den kennt man ja eigentlich eher von, dass der sowas aufnimmt wie die Beatsteaks oder so, aber der hat eine Creator-Platte gemacht und der stellt die Band wirklich live in den Raum. Also eine ganz andere Art als jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich Christoph Annie is okay aufnimmt. Und das stellen wir ein bisschen gegenüber und zeigen die Vielfalt, wie man heute Metal produzieren kann.
Ja, da gibt es ein weites Feld. Da hat ja auch wahrscheinlich jeder so seine eigene Philosophie, sag ich mal. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage in dieser Hinsicht an dich als Profi. Welche Art von Sound ist denn aktuell im Metal erstrebenswert? Also da kommst du wahrscheinlich wirklich stark aufs Genre an.
Ja, also ich glaube, wir haben so vielleicht so 15, 20 Jahre hinter uns, wo alles immer aufgeräumter, immer negativ, könnte man sagen, klinischer, immer perfekter eigentlich klingt. Und dann klingt Raining Blood wie ein Grumpel dagegen sozusagen. Und da habe ich den Eindruck, gibt's aktuell zunehmende Gegenbewegung von Leuten, die sagen, das klingt jetzt eigentlich wie Techno mit ein bisschen Gitarren drauf oder so und eigentlich total klinisch und wie elektronische Musik. Und wir wollen wieder zurück zu einem Klang, der näher ist an so einem Live-Erlebnis und ein bisschen räudiger klingen. Also ein bisschen mehr Mayhem sozusagen. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube, in die Richtung wird's gehen, dass alles wieder ein bisschen organischer wird.
Ja, also quasi das authentische Erleben von Musik eigentlich steht nach wie vor im Vordergrund.
Genau, und da hast du auch, glaube ich, zurück zur KI. Da wird es auch so sein, dass der KI wird es viel leichter fallen, so einen super modernen, eher klinischen Sound nachzuproduzieren, weil der eh größtenteils mit programmiertem Schlagzeug und mit Samples und so weiter ist, als jetzt den Sound, glaube ich, einer Metalband, die im Raum steht und spielt und es knarzt und knirscht. Da suchen wieder viele, glaube ich, ihr Heil im rebellischen Klang des Ursprungs des Metals.
Ja, wenn das kein schönes Schlusswort ist. Ja, vielen Dank, lieber Christian.
Danke dir.
Ja, danke für das schöne Interview und wir sehen uns auf der Messe.
Ich freue mich. Dankeschön. Macht's gut.
Live to win. Die Verlosung.
Das war Christian Kohle über die MetalCon, die am 24. und 25. April im House of Music in Berlin stattfindet. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Wir werden da in jedem Fall auch mal vorbeischauen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, könnt ihr natürlich Tickets kaufen oder hier bei uns im Podcast welche gewinnen. Die MetalCon stellt uns nämlich 2x2 Eintrittskarten zur Verfügung, natürlich ohne Anreise oder Übernachtung. Wer die Eintrittskarten gewinnen will, schreibt bitte mit dem Betreff MetalCon an redaktion@metal-hammer.de. Der Einsendeschluss dafür ist der 10. April 2026 um 12 Uhr mittags. Ich wünsche viel Glück und hoffe, wir sehen uns dann vor Ort.
Und hören uns wieder am 10.04. nächsten Freitag mit einer neuen Episode des Metal Hammer Podcast und werden dort auch sprechen mit Lord of the Lost, nämlich Chris Harms, the Lord himself.
Ja, und der erzählt was über den dritten und letzten Teil der aktuellen Opus Noir Trilogie. Und zwar in aller Ausführlichkeit, wenn ich das schon mal anteasern darf.
Sehr schön, da haben wir was, worauf wir uns freuen dürfen. Nächste Woche, verpasst es nicht, abonniert den Podcast, liked den Podcast, kommentiert, was bereitet euch Freude.
Was bereitet euch nicht so viel Freude? Zum Beispiel Boulevardeske News. Danke für diese Rückmeldung, das kann ich nachvollziehen. Also weniger Kelly Osbourne und weniger goldene Hochzeiten. Das können wir umsetzen. Also
was das Volk interessiert, wird behandelt. Das Störgeräusch der Woche. Was war's? Ratet. Schreibt mir eine E-Mail mit dem Betreff Störgeräusch der Woche.
Kessler hat die Studioeinrichtung demoliert.
Habe ich das runtergeworfen? Naja, egal.
Das lassen wir hier offen stehen. In jedem Fall würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn es wieder heißt
Maximum Metal.
Wiederhören.